Wir setzen unsere Bibelbetrachtung fort im Philipperbrief, Kapitel 3. Ist ein reiches Kapitel. Letztes Mal habe ich gesagt, wir werden die Zeit haben, auch mehr, oder will ich gerne einräumen, dass wir so auch mitteilen, was wir so lesen in diesen Worten, wo in dem Kapitel hat Paulus viel von sich preisgegeben. Er hat über sich gesprochen und sich auch zum Vorbild gestellt. Nicht sich allein, aber er sagt, es gibt gute Vorbilder und es gibt schlechte Vorbilder. Heute wird der Text uns auch zu den schlechten Vorbildern führen und von die vor denen er uns hier warnt. Aber wir erinnern uns vielleicht an Gedanken, die uns bewegt haben hier gemeinsam und wir die vielleicht mitteilen wollten, dann dürfen wir das jetzt tun. Was ist uns so in diesen Abschnitten ganz besonders aufgefallen, hat uns angesprochen, hat uns bewegt? Das können wir jetzt gerne mitteilen.
Als wir letztes Mal diesen Text gelesen haben, habe ich mich immer wieder gefragt, was das heißt oder was ich mit diesem Gedanken irgendwie, wie ich den besser verstehen kann, in Vers, Vers 12. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Und wir hatten so das Bild von diesem Läufer, welches ja hier auch benutzt wird, der nicht nach hinten schaut, sondern auf das Ziel und der rennt. Und irgendwie in diesem Bild oder in diesem Zusammenhang ist mir das so als ermutigenden Gedanken auf einmal so viel der Groschen. In diesem Lauf bin ich an der Hand von Jesus Christus unterwegs. Also ich bin nicht nur einfach einer, der rennt und prescht und ein Ziel hat, sondern da ist jemand, der hat mich an die Hand genommen. Ich bin von ihm ergriffen und er hilft mir, dieses Ziel zu verfolgen. Das hat mich irgendwie so ermutigt, dass ich nicht nur einfach einer bin, der schnell und stark und zielgerichtet sein muss, sondern ich bin auch einer, ja, wie Eltern dann manchmal so Kinder laufen und stolpern und dann werden sie von Eltern in die Hand genommen und plötzlich kriegen sie richtig Geschwindigkeit und das läuft so leicht. Und irgendwie hat mich das so ermutigt. Ich dachte, so ist unser Gott. So stellt er sich zu uns, er greift uns an der Hand, damit es weitergeht. Das hat mich sehr ermutigt.
Ja, ergreifen als Ergriffener, als einer, der geführt wird. Ja, hat noch jemand einen Gedanke? Wir wollen uns trauen, unsere Gedanken zu teilen miteinander. Bitte. Ja, das dürfen wir aber auch weiter tun, wenn wir jetzt den Text weiter lesen zusammen. Im Zusammenhang jetzt auch einmal mit Vers 17, den wir schon angesprochen haben. Dann so bis 21, werden wir jetzt gemeinsam lesen. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber sage ich mit Weinen, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zu Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich unterzuwerfen. Ja, wenn wir das jetzt nochmal einschränken auf den Vers 18, diese Warnung vor schlechten Vorbildern, wenn du eins weitermachst, Nick, dann haben wir ein größeres Bild. Ja. Als Warnung vor schlechten Vorbildern. Wandelt so, wie ihr uns zum Vorbild habt, sagt Paulus, denn viele wandeln, von denen ich euch sage, sie sind Feinde des Kreuzes Christi, ein ganz starkes Wort. Ihr Ende ist Verderben, eine sehr große Eindeutigkeit. Deswegen ist es hier schon klar, denke ich, aus dieser Bezeichnung, dass es nicht die Menschen sind, von denen er in Vers 15 spricht und sagt, wer noch nicht so denkt, dem wird Gott das auch offenbaren. Das ist nicht, die Menschen sind das hier nicht gemeint. Es ist hier wirklich eine ganz andere Gruppe von Menschen gemeint, von der Paulus hier spricht. Er bezeichnet sie hier in fünf Merkmale, die man hier so deutlich lesen kann, und die sind ziemlich eindeutig. Paulus beschreibt hier auch seine Haltung dabei. Er sagt, es schmerzt mir. Ich weine dabei, wenn ich daran denke, wenn ich das sehe, wenn ich, so wie jetzt, wenn ich darüber schreibe. Es sind fünf Merkmale. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Ohne jetzt das näher zu erklären, er führt es hier auch nicht weiter aus. Ich denke, dass die erste Bedeutung, von die erste Anwendung dieser Beispiele auf den Anfang von Kapitel 3 zurückzuführen ist. So begann ja das Kapitel. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Und ich glaube, er kommt wieder auf diese Menschen zurück, dass er noch einmal die beschreibt und dass das hier einen Zusammenhang hat. Und hier werden die noch einmal genauer beschrieben. Das, glaube ich, ist die erste Bedeutung von welche Menschen sind hier gemeint. Ihre Ehre, ihr Ende ist Verderben. Sie sind fern vom Heil. Sie scheitern an dem Vorhaben, weil das war ja auch da. Das sind böse Arbeiter. Es waren Menschen der Zerschneidung. Ein ziemlich abfälliges Wort, ein Wort, was wir aber auch verstanden haben, dass es im Judentum üblich war, über die Heiden so zu sprechen, und dass Apostel Paulus einfach die Worte nimmt, die die Juden kannten, mit denen sie über die Heiden abfällig sprachen, und die hat sie mal umgedreht und auf sie angewandt. Ihr Gott ist ihr Bauch. Ein Bild, das es uns vielleicht besser verständlich ist, wenn man den Begriff Gott mal umschreibt, sich vorstellt, was versteht man unter einem Gott? Und wir haben ja sehr unterschiedliche Gottesvorstellungen in der Welt. Und wir werden da bestimmt auch nicht eine große Einheit finden. Aber Herbert Janssen sagt auf einer Stelle, zwei Merkmale von einem Gott sind in allen Religionen gleich. Ob das jetzt primitive Völker sind oder ob das jetzt zivilisierte, sehr in ihrer Meinung nach fortschrittliche Leute sind, die ein Gottesbild haben. Und diese zwei Merkmale sind, einmal ist das Bild von Gott immer, dass man doch ihn höher stellt als die Schöpfung. Er ist über die Schöpfung. Er ist sozusagen, der das Sagen hat. Und man kommt zu Gott oft als ein Helfer, der uns Menschen hilft. So verstehen das alle. So üben das alle. Das ist immer mit drin, auch mit der große ganze Unterschiedlichkeit. Und wenn wir hier vom Bauch als Gott sprechen und diese Bilder mit hineinnehmen, dann wird uns das vielleicht deutlich, dass das Körperliche, der Mensch, das Sagen hat. Er ist der Herr. Aber gleichzeitig macht man sich auch abhängig von ihm und man will und erwartet von ihm Hilfe. Man erwartet vom Menschlichen, vom Menschsein, vom Körperlichen alles zu bekommen. Er soll alles befriedigen. Es soll alles geben. So, das ist so vielleicht, was wir unter diesem Gott ist ihr Bauch verstehen können. Das Menschliche eingeschränkt in Bedürfnisse, in Triebe, in Befriedigungen. Sie rühmen sich ihrer Schande, sagt er. Das ist vielleicht so das Bild, dass man das gar nicht mal sieht, dass man das nicht durchschaut, dass man etwas behauptet, zu etwas steht und in Wirklichkeit ist das sehr weit weg von der Wahrheit. So weit weg von der Wahrheit, dass man nicht mal mehr merkt, wann man was Schändliches gut heißt, fröhlich ist, das macht. So geht uns das ja oft, etlich doch, denke ich, oft mit unverschämter Werbung. Und dann schäme ich mich für mich als gläubiger Mensch und sage mir, Mensch, hätten wir vielleicht doch mehr christliche Plakate hier hinhängen sollen. Und diese schämen sich nicht, ihre Sachen hier hinzuhängen. Und so, dass man das gar nicht mehr merkt, dass mit diesen Dingen, die man für gut heißt und sich darüber freut und das auch verbreiten möchte, dass es eigentlich eine Schande ist. Also das verkehrte Denken. Sie sind irdisch gesonnen. Sie rechnen nur mit irdischen Erfahrungen. So, was ich hier erlebe, dass was erlebbar ist, erfahrbar ist, das ist alles. Mehr gibt es nicht und kann es nicht geben. Wenn wir das so annehmen, dass diese Menschen hier noch einmal erwähnt werden, seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung, dann ist die erste Bedeutung von diesem Text gerade das gesetzliche Judentum, das in diesem Sinne die falschen Lehrer sind. Und die bemühen sich, dass das Fleisch, von dem Paulus sagt, das habe ich alles aufgegeben. Ich konnte ja auch in diesem Bereich mich gut entwickeln. Ich hatte alle Voraussetzungen von meiner Abstammung her, von meiner Ausbildung her, von meinen Erfolgen her, ich konnte das alles so machen, wie diese Leute das sagen. Aber das habe ich für unwichtig, auch ihr nennt das sogar als Dreck, beachtet. Und Christus war für mich alles, ist für mich alles, soll für mich alles sein, da laufe ich immer noch nach, weil ich Christus so gewinnen möchte. Wenn wir das als erste Bedeutung von dieser irdischen Gesinnung nehmen, dann verstehen wir das vielleicht so aus diesem Zusammenhang und können dann auch ungefähr einordnen, an welche Menschen Paulus hier gedacht hat. Also durch eigene Gerechtigkeit Christus beiseite zu stellen, sein Feind zu werden. Ich glaube, so tief sind wir mit unserer eigenen Gerechtigkeit gar nicht vertraut, dass wir das bedenken, was man da eigentlich tut, wenn man darauf sein Vertrauen setzt. Eigene Gerechtigkeit bedeutet nicht, dass ein Christ sich nicht anstrengt, fromm zu leben, gottesfürchtig zu leben, Gott gehorsam zu sein. Das bedeutet das nicht. Das bedeutet wirklich, das Vertrauen darauf zu setzen, dass wir mit der eigenen Leistung, dann werden wir böse Arbeiter. Das sagt er hier und stellt die Weichen noch viel genauer. Er sagt, das Schlimme ist, so wie auch im Galaterbrief, wer darauf baut, der ist aus der Gnade herausgefallen. Und hier sagt er, es ist ein Feind vom Kreuz Christi. Und das Ende dieser Menschen ist Verderben. Es sind sehr harte, eindeutige und klare Worte. Wenn wir jetzt aber den Begriff, und ich denke, der ist es wert, dass wir ihn näher anschauen, die auf das Irdische sinnen. Ich glaube, es gibt keinen Christ, der sich nicht mal mit diesem Text befasst hat, der nicht mal damit ein Gewissensproblem gehabt hat und sich auch gefragt hat, bin ich jetzt in dem, wie ich jetzt bin, was ich jetzt tue, wie ich denke, ist das nicht irdische Gesinnung? Ich glaube, das fragen wir uns doch. Das können wir in dieser weiteren Anwendung, würde ich das jetzt auch da vertieft drauf stehen bleiben wollen und auch miteinander hier einen Austausch führen. Woran ist eine irdische Gesinnung, außer wenn wir jetzt das breiter sehen, nicht nur in dieser einen primären Anwendung an die falsche Lehrer, die hier jetzt die Gemeinde verwirrt, sondern allgemein in dem Begriff irdische Gesinnung. Wenn wir den mal breiter sehen, was denken wir da? Woran denken wir da? Vielleicht aus der Erfahrung des persönlichen Lebens. Da würde ich gerne sagen, lass uns hier auch über diese Erfahrung uns mal austauschen.
Vielleicht ein Gedanken dazu, wo ich mich selber immer wieder ertappe darin, wo ich merke, irgendwo falle ich selber rein, immer wieder in diese irdische Gesinnung, wo ich das zumindest damit verbinde, indem ich in meinem Leben auf mein Recht poche. da merke ich, welche Auswirkungen das hat, dann nicht nur bei mir, sondern um Menschen um mich herum. Angefangen bei meinen Lieben zu Hause und dann vielleicht auf der Arbeit überall. Und wenn das bei mir plötzlich Überhand gewinnt, dass ich auf mein Recht poche und mich im Vordergrund stelle, dann merke ich, das ist irdisch gesinnt. Das kommt mir zumindest dann immer wieder hoch. Und ja, das ist etwas, wo man merkt, das ist oft in unserem Leben dann geschieht. Und das ist so ein Kampf innerlich. Aber so dieses da jetzt sich zu erleben als irdisch gesinnt, so vielleicht. Und ein Gedanken, wenn ich schon vorne bin, wo ich ein bisschen hängen geblieben bin, auch bei diesem Text, der mich beschäftigt hat, wo ich mir gesagt habe, warum ist das Paulus so wichtig gewesen, dass er das so sagt. In Vers 18 sagt er, denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe. Ja, dann merkt man, das, was er jetzt sagt, hat er schon nicht nur einmal gesagt. Wahrscheinlich immer wieder. Und jetzt, weil er schon so oft gesagt hat, und dann sagt er, nun aber mit Weinen. Ich dachte, wie tief musste Paulus dieses Anliegen gewesen sein, das weiterzugeben, was jetzt kommt und dann, dass er erwähnt hat. Und er beschreibt jetzt diese Menschen und beschreibt auch deren quasi, da drin ist es ja auch so der Ausgang dieses Menschen. Und wahrscheinlich, weil er selbst erlebt, das hat doch keinen Sinn, sich daran so festzuhalten. Ja? Und er sagt es so mit Weinen, weil er selbst das erlebt hat. Er steckte ja drin. Das hat er ja so ähnlich vielleicht gehabt in seinem Leben. Aber jetzt stelle ich mir diesen weinenden Paulus davor, der mit der letzten Ader seines Lebens sagt, bitte Leute, ja, verwechselt das nicht, vertauscht das nicht mit Tränen. Ja, vielleicht, wenn das Original wäre, würde man vielleicht sogar seine Tränen an diesem Papier vielleicht sehen, wo er das mit Tränen schreibt, denen in seinen Brief. Also das ist mir so hier auch so wichtig geworden, Vers 18, dass Paulus diese warnende Worte sagt, weitergibt, ne, und sagt, folgt mir, also da nochmal, folgt mir, aber nicht denen. Ja, ja, diese Gedanken.
Ich denke, irdisch gesinnt sein ist auch, wenn man seine Ziele nur auf das hier auf der Erde setzt und nicht nach dem Tod schaut und seine Ziele sind nicht auf die Ewigkeit ausrichtet.
Dann hören die anderen das nicht jetzt im Kinderzimmer oder auch wenn ihr uns jetzt zu Hause zuhört, ja.
Ein Arbeitskollege von uns hat gesagt, ich habe mir ein Kreuz gekauft. Und wo ich ein Kreuz habe mir gekauft, sofort hat meine Mannschaft gewonnen, Gladbach. Er baut auf dem Kreuz.
Ja, so kann man das auch machen. Ich bin Student und als Student kommen Phasen, wo man jede Menge Zeit hat. Und diese Phasen sind für mich eine große Herausforderung gewesen, oder sind es immer noch, weil man da oft den Medien ganz viel Platz gibt. Mit Serien, mit Filmen und mit Informationen bei Bild.de und hast du nicht gesehen, Sport und nimmt so viel Platz ein, dass das Geistliche ganz automatisch bei mir einfach in den Hintergrund rückt. Das kann man kaum verhindern, wenn man dem anderen so viel Platz gibt. Und das ist für mich eine irdische Gesinnung. Was gebe ich Platz oder wem gebe ich Platz in meinem Denken und in meinem Alltag?
Okay. Ich würde vom Zeitgeist nochmal zurückkommen auf das Christentum von heute. Ich glaube, wir sind da nicht so jetzt mit der direkten Konfrontation, die derzeit haben wir zu tun, sondern in dem Verständnis vom christlichen Glauben, ja, es ist dann doch wirklich schmerzlich und so eine lange Ausführung zu Ostern, da kommen ja immer die Themen auch in den großen Zeitungen, wie Spiegel, Stern, Fokus, wird das jedes Jahr irgendwie aufgegriffen. Und dass da ein langes, großes Interview mit einem Neutestamentler, das heißt einen Professor aus einer Universität, der das Neue Testament unterrichtet, und dass der da groß bekennt und sagt, dass Auferstehung eine Wunschvorstellung ist, der Jünger gewesen, die haben die da reingedichtet. Und darum geht das gar nicht im christlichen Glauben, sondern das ist, um die Menschen Hoffnung zu vermitteln, dass es ihnen besser geht. Und das war mir so, das heutige Christentum, das völlig diese großen Segnungen, die wirklichen Segnungen, von denen er später sagt, ein gutes Vorbild ist ein Mensch dann, wenn seine Bürgerschaft im Himmel ist, und wenn er erwartet, dass der auferstandene Jesus wiederkommt. So, diesen Glauben, der ist nicht selbstverständlich im Christentum. Und das ist das, was uns heute, glaube ich, begegnet, womit wir zu tun haben werden. Und ja, danke für diese Beispiele. Auch Einblicke, wenn ich das jetzt noch mit ein paar Bibelversen untermauern würde, diese Ablenkungen, Mike, die du erwähnt hast, oder auch andere, dann hat der Begriff irdisch in der Bibel erstmal, glaube ich, um das besser zu verstehen, unterschiedliche Bedeutungen. Hier ist ja der im Sinne gesagt, der sündhaften, verwerflichen, gottfeindlichen Haltung ist die hier gemeint. Nicht immer ist das aber so, wenn das Wort an sich in der Bibel gebraucht wird. Zum Beispiel verwendet Jesus dieses Wort in Johannes 3,12, als er sagt, ihr versteht mich nicht, wenn ich von irdischen Dingen spreche. Was wird sein, wenn ich von himmlischen anfange zu reden? Damit will er nicht was Sinnhaftes erwähnen. Da ist irdisch einfach gemeint, die vergängliche Welt. So wie wir, die ist vergänglich. Die ist nicht himmlisch in dem Sinne, dass sie ewig ist. Die ist vergänglich. So auch in 1. Korinther, als er über den ersten Menschen spricht, über die Auferstehung spricht und sagt, der erste Mensch war irdisch. Und so sind auch alle Nachkommen von ihm irdisch. Sie sind vergänglich. Sie sind nicht bleibend. Der zweite Mensch vom Himmel, das ist Jesus, der ist ewig. Und so sind auch die, die zu ihm gehören, Ewigkeitsmenschen. So, hier steht das gegenüber als Vergänglichkeit und Bleibendes. So wird das gebraucht. Die Spannung, glaube ich, entsteht aber gerade, wenn wir das Leben in dieser Welt, wie schätzt man das ein? Einerseits ist das Gottes Schöpfung, es ist Gottes geschaffene Welt. Hier hat er uns Menschen reingesetzt. Es ist sein Wille, dass wir hier leben. Und hier haben wir ein Spannungsverhältnis, glaube ich, was gerade irdisch, eine Gesinnung, eine irdische, uns hier zu schaffen machen kann. Weil diese Welt ist gleichzeitig auch gottfeindlich. Sie ist aber auch gleichzeitig seine Sphäre, seine Schöpfung. Und er schützt Leben, er schätzt Leben, er bewahrt Leben. Er ist nicht lebensfeindlich. Und deswegen werden Christen oft angefeindet, ungefähr so wie jetzt mit dem Arzt. Sie werden angefeindet, dass sie sagen, ihr Christen, ihr seid lebensfeindlich. Ihr wollt nichts verbessern, ihr wollt nur tragen, aushalten, leiden und nichts ändern. Das stimmt nicht. Aber gleichzeitig haben wir hier schon ein Spannungsverhältnis, in dem wir sehr an die Worte von Johannes denken, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Denn wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Und hier, glaube ich, kommen wir oft in Berührung mit Dingen, die wir dann so, so wie Mike das jetzt gesagt hat, dann ist es für ihn eindeutig, dann weiß er, jetzt habe ich mich zu viel abgelenkt. Aber ich glaube, das geht uns doch immer wieder so. Wie viel Zeit nehme ich mir für wofür? Da haben wir ein Spannungsverhältnis. Wir leben in dieser Welt, wir sind hier berufen, was zu tun, zu schaffen. Und dann kommt, ich habe das letzte Mal erwähnt, von dem Heiraten, dass ich dafür Angst hätte. Das war ja nicht unbegründet. Es war ja das, was Paulus darüber sagt. Die Verheirateten sorgen sich um die Dinge, welche dieser Welt. So nennt er das da. Und das müssen wir merken das, da ist eine Spannung drin. Die Unverheirateten, die sorgen sich über die Dinge des Herrn. Und er erklärt das auch. Ein Mann, der darum besorgt ist, seine Frau zum Gefallen zu leben, sorgt sich um Dinge dieser Welt. Obwohl wir sagen, ey Männer, liebt eure Frauen. Sorgt euch um sie, tut das, lebt so, dass ihnen es gut geht. Das sind alles Gebote Gottes. Gleichzeitig sagt Paulus hier, das ist eine Ablenkung. So, wir leben in der Spannung und werden damit auch immer zu tun haben. Wir nehmen mal an, jemand hat jetzt vor, ein Haus zu bauen. Da fangen Pläne an und Gedanken und da wird da eine Sorge entsteht und da wird das Geld vielleicht nicht reichen. Und dann merkt der Mensch auf einmal, ich bin da so drin, eigentlich bin ich da viel zu weit drin. Ich spreche jetzt von einem gläubigen Menschen, der hier jetzt eine Spannung erlebt und für sich selber sagt, das will ich gar nicht. So tief will ich mich damit nicht beschäftigen, dass ich Tag und Nacht daran denke. Er lebt in dieser Spannung und sagt, hier will ich korrigieren. Ich will mich hier zurechtfinden. Ich will das so nicht machen. Und doch nimmt ihm das voll ein. So, ist das eine irdische Gesinnung? Lydia sagt etliche Mal, die intensive Jahre der Kinder Betreuung der Kinder, ja, Pflege, sind bei mir im Nebel geblieben. Von denen weiß ich nicht viel aus meinem Leben. Da war so viel damit verbunden, dass da nicht so viel anderes wahrscheinlich Raum hatte. Wir kämpfen damit, setzen uns vielleicht hier auch oft zu groß unter Druck, und sollten das vielleicht auch mal mehr sehen als eine Aufgabe, die jetzt nicht gottfeindlich ist und in dem Sinne eine irdische Gesinnung ist. Denn die Liebe zum Herrn, die ist das, was ja uns immer wieder auch wach hält. Wo das Herz Gelegenheiten sucht, wo wir dann auch Gelegenheiten nutzen. Zum Beispiel, einer hat bei seiner Arbeit eine Möglichkeit, ja, vielleicht an seinem Automaten, an vieles anderes zu denken. Er kann da nebenbei vielleicht Bibel lesen oder was hören oder so. Die andere sagt, wenn ich morgens in meinem Arbeitsprozess einsteige, habe ich keine Minute Möglichkeit, mich da auszuklinken mit meinen Gedanken. Ich bin 8 Stunden völlig mit den Sachen beschäftigt. Ich kann das gar nicht. Das würde alles unterbrechen. Ich muss diesen Prozess durchgehen, meine ganze Zeit. So, ist einer jetzt frommer? Oder was ist das jetzt? So, lass uns hier einfach die Vielfalt der Spannungen, die wir haben, berücksichtigen und damit immer wieder neu unseren Weg suchen, grundsätzlich. Aber wenn wir ein hilfreiches Bild brauchen von einer irdischen und himmlischen Gesinnung oder Einstellung, Haltung im Leben, dann finde ich, ist das Bild von Abraham und Lot so perfekt. Hatte der Abraham auch Herden? Ja, mehr wie der Lot. Der hat sie auch gehütet, hat sich auch darum besorgt. Der hat nicht nur den ganzen Tag gebetet. Der hat genauso in dieser Welt gelebt und gehandelt. Was war denn anders bei diesem Menschen? Wenn man die Geschichte liest, dann ist da keine Erklärung. Da sind nur Handlungen. Einige wandeln mit der irdischen Gesinnung. Und so hat Lot gewandelt. Mit voller irdischen Gesinnung. Obwohl er sich auch, so wie Petrus das sagt, in seiner gerechten Seele eigentlich gequält hat. Und so wird das ein Gotteskind auch gehen. Und das ist auch gut, dass wir dann nicht ruhig sind. Dass wenn uns das quält, dass wir Dinge zurückbringen, zurückkommen. Und den Abraham, ja, in seiner Haltung. Was war das doch sichtbar? So, dass der Streit entsteht, dann ist für Abraham der Friede viel wichtiger als alles andere. Und er geht dann auch so vor, er geht auch so um damit. Er sagt zu dem Lot, wir können das klären. Und wie? Du kannst wählen. So, eine irdische Gesinnung sagt, nee, das darf ich nicht zulassen. Hier muss ich sehen, dass ich hier nicht zu kurz komme. Die himmlische Gesinnung sagt, das gibt Dinge, die sind wichtiger als jetzt jeder Gewinn in meinem Leben. Und das ist der Friede. Und so will ich jetzt auch gehen. So will ich Gott vertrauen. Und so sieht man an diesen beiden Menschen, glaube ich, eine sehr deutliche Haltung, um die es geht, wenn wir das jetzt breit anwenden und sagen, was ist eine irdische und himmlische Gesinnung. Er ist friedenliebend, demütig, er hat eine Weisheit, der Abraham, und ist bereit, selbstverleugnend zu leben. Lot tut das nicht so. Da sind seine Augen, die erblicken das schon, und er hat auch einen scharfen Verstand, das zu verstehen, dass die Jordanebene eine fruchtbare Ebene ist. Das ist ja auch noch so, wenn man dann liest, wo Abraham seine Zelte hatte, das ist jetzt immer noch Wüste. Es war damals Wüste. Aber Gott segnete ihn. Der Lot verlor alles. Die irdische Gesinnung zeigte sich bei ihm auch in dem, dass er auf die Ehre der Menschen aus war. Er saß gerne an den Toren von Sodom. Ehrenplatz, Bewunderung, ja, bisschen Narzissmus. So sind das für uns, denke ich, auch ermutigende Wege, dass wir sagen können, es ist eine Spannung da in dieser Thematik, aber wir wollen hier dem guten Vorbild auch folgen, mutig sein, in diesem Leben nicht uns fürchten zu leben, sondern wir wollen hier, wenn auch die Spannung bleibt, in diesem Vertrauen bleiben. Das gute Vorbild begründet ja Paulus hier mit dem, dass er sagt, denn wir aus Gegenüberstellung zu der irdischen Gesinnung sind die Leute, die ihr Bürgerrecht im Himmel haben, und wir erwarten unseren Herrn Jesus, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird. Wenn du eins weitermachst, Nick, weil das ist hier, glaube ich, für uns noch ein ganz wichtiger Punkt, Geschwister, dass wir mit dem Wort hier, sagt er hier eine sehr deutliche Haltung, auch für uns Christen. Wir werden schon oft konfrontiert mit solchen Gedanken wie, ja, eine weiter. Danke. Wir warten auf danach. Und das ist wichtig für ein christliches Glaubensverständnis, muss das auch in unserem Glauben eine feste Verankerung geben. Weil wenn wir im Evangelium und im Glauben nichts mehr Kommendes haben, und das wird ja oft so hinterhältig fast vermittelt, dass man sagt, jetzt haben wir schon alle Segnungen in Christus. Und das ist zu viel. Wir haben noch nicht alle Segnungen. Wir erleben die noch nicht alle. Und es wird keinen Menschen geben, der kann noch so einen großen Glauben haben, bei dem sein Leib jetzt schon umgestaltet wird. Es wird kommen. Das ist Gottes Zeitplan. Und das wird so sein. Es wird nicht anders sein. Ob wir das jetzt, so wie ich von einem Zeugnis gelesen habe, wie er Glauben versteht und sagt, man muss das, was man glaubt, aussprechen, dann wird das Wirklichkeit. Wenn Menschen sagen, ich habe ungehorsame Kinder, ich sage das Beispiel jetzt, dann sagt er, nein, sowas sage ich niemals. Ich sage immer, ich habe gehorsame Kinder. Und dann habe ich eine Wirklichkeit geschaffen. Geschwister, das ist nicht Glaube des Evangeliums. Und wir brauchen uns nichts einbilden. Auch hier haben wir so ein klares Beispiel. Es gibt in der christlichen, im christlichen Glauben gibt es Raum für danach, wenn alles anders sein wird. Es gibt Raum für das Kommende und deswegen ist nicht alles hier und jetzt erlebbar. Und das gibt Paulus hier als ein ganz klares Zeugnis für einen gesunden Glauben, der nicht nur irdisch gesonnen ist, der nicht hier und jetzt immer alles haben will, sondern auch für das Kommende Raum hat. Ja, wir werden abschließen. In dem Kapitel 3 hat Paulus uns, glaube ich, viel noch sagen gesagt, obwohl er das fast schon den Brief abschließen wollte. Aber die Bereitschaft zu leiden, indem zu der Auferstehung zu wachsen, einander der Gnade Gottes anzuvertrauen. Und er hat uns hier auch die Gefahr der irdischen Gesinnung aufgezeichnet, die wir ja kennen, die wir auch nicht einschlummern lassen wollen, sondern hier auch wach sein wollen und sagen, wir wollen darüber ringen, dass wir so wie Abraham in dieser Welt lebend nicht auf diese Welt vertrauen, gibt es eine wunderbare Passage im ersten Korintherbrief, wie das ist, als die Welt Nutzende und doch nicht Nutzende, als die mit dem, als wenn ich einen Ehepartner habe, aber nicht so vertraue darauf, dass das alles für mich ist, immer Raum für das Kommende und für Gott zu haben. Amen. Ich werde noch beten. Wir danken dir, unser Vater im Himmel, dass du uns das Wort gibst, das Wort der Hoffnung, das Wort des Lebens, und wir auch sehen, hören, verstehen können, wie Menschen vor uns geglaubt haben, was wichtig ist, was der Heilige Geist uns hinterlassen hat, als ein Licht auf unserem Lebensweg. Und danke dir, dass wir die sein können, die du an der Hand genommen hast, die du ergriffen hast, und wir dürfen so unseren Lebensweg gehen. Amen. Ich wünsche uns allen noch einen gesegneten Abend.